Ich lese jetzt einen Predigtext aus Galater 5, die Verse 22 und 23 und aus Johannes 15, die Verse 6 bis 15. Gottes Geist lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für die Zeit jetzt und ich bitte dich, dass du sie gebrauchst als eine Zeit, wo wir dir durch deine Worte und durch die Gedanken in der Predigt begegnen können. Amen. Wir beschäftigen uns ja schon das ganze Jahr damit, mal zu versuchen, die Welt und überhaupt das Leben so aus der Perspektive Gottes wahrzunehmen. Zu sehen, was Gott sieht, meine Vision, meine Stadt, so haben wir das genannt. Und in dieser aktuellen Predigtserie geht es jetzt darum, was Gott denn in uns sieht. Und das finde ich schon mal eine ganz spannende Frage, weil wir reden ja immer auch viel davon, dass Gott uns liebt und so, aber wir fragen uns eigentlich eher selten, warum eigentlich? Was liebt Gott denn so an uns? Was sieht er denn in uns? Oder mal ganz salopp gefragt, was findet Gott eigentlich an uns? Das ist ja so eine Frage, die man sich bei manchen Pärchen auch manchmal stellt. So, was findet der die jetzt eigentlich an diesem Typen? Ja. Und manchmal macht Liebe da vielleicht auch blind. Aber manchmal sieht die Partnerin oder der Partner da, glaube ich, tatsächlich was im anderen, was von außen jetzt erstmal nicht unbedingt so offensichtlich ist. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Serie, dass Gott Dinge in uns wahrnimmt, in uns liebt, die wir vielleicht gar nicht mal selber so wahrnehmen, die nicht so offensichtlich sind. Und Paulus zählt im Galaterbrief, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, insgesamt 9 solche Eigenschaften auf, die Gott in uns sieht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und wie das in so einer guten Partnerschaft im Optimalfall eben auch ist, geht es jetzt nicht nur darum, dass Gott diese Eigenschaften in uns sieht, sondern dass er sie auch in uns zur Entfaltung bringt. Ja, Paulus beschreibt das so ein bisschen bildhaft als die Frucht des Geistes Gottes, die Frucht davon, dass Gott in uns wirkt. Also so, das ist sowas, das so ganz natürlich in uns wächst und reift, einfach dadurch, dass wir mit Gott verbunden sind. Und wir gehen jetzt diese Eigenschaften so der Reihe nach durch und heute sind wir bei Freundlichkeit angekommen. Und Freundlichkeit, das finde ich allein deshalb schon sehr reizvoll, weil jetzt von außen betrachtet Berlin nicht unbedingt für seine Freundlichkeit bekannt ist. Also sitzt jetzt, glaube ich, niemand in München oder Bremen oder Köln oder so und denkt, ah, Berlin, die Stadt der Freundlichkeit. Oder auch, um das nochmal so ein bisschen mehr einzugrenzen, auch die Leute in Steglitz oder Adlershof oder Wilmersdorf oder so sitzen wahrscheinlich nicht da und denken sich, lass uns doch mal wieder nach Friedrichshain gehen. Da sind die Leute immer so freundlich. Und das ist so die Außenperspektive vielleicht erstmal. Aber auch als jemand, der hier in Friedrichshain wohnt, finde ich, dass Freundlichkeit, das ist sowas, das fehlt mir hier manchmal so ein bisschen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich mir wünsche, dass die Leute auf der Straße mir öfter mal so ein bisschen zulächeln würden und mal so ein bisschen nett oder höflich sind. Sondern es geht mir eigentlich um so eine Freundlichkeit, aus der auch Freundschaften entstehen. Also sowas, was ein bisschen tiefer geht, was ein bisschen mehr Bestand hat, was Substanz hat. Und ich will gar nicht sagen, dass es das hier nicht schon gibt oder dass das nicht möglich ist oder so, aber so mein rein subjektives Gefühl ist, dass uns das gut tun würde, dass mir das gut tun würde, so ein bisschen mehr davon zu haben. Es würde, glaube ich, auch Friedrichshain als Nachbarschaft gut tun. Und auch all den Nachbarschaften, wo ihr sonst so wohnt, weiß nicht, Neukölln, Wedding, Prenzlauer Berg und so weiter, Kreuzberg, denen sowieso. Und das Tolle an diesem Text, finde ich, ist, dass er jeglichem Gejammer über irgendwelche äußeren Umstände, über Gentrifizierung, Touristen, hektische Großstadtleben, die Menschen und überhaupt das schlechte Wetter, so von vornherein sofort einen Riegel vorschiebt. Weil, wir erinnern uns, es geht hier ja nicht um äußere Umstände, sondern es geht um uns. Es geht um unsere Eigenschaften. Mal anders formuliert, es geht hier nicht um die Frage, wie wir denn jetzt Freundlichkeit oder vielleicht auch Freundschaften finden, sondern es geht um die Frage, wie wir selber freundlicher werden. Es geht darum, wie so dieses zarte Pflänzchen der Freundlichkeit, das vielleicht in uns so halb verkümmert und schlummert, dass das zur vollen Entfaltung kommt. Es geht darum, wie wir vielleicht sogar so eine Freundlichkeit irgendwann ausstrahlen können, die in unserem Umfeld Kreise zieht, die sogar einen Einfluss auf unsere Nachbarschaft hat. Es geht darum, wie wir dazu beitragen können, dass sich die Anzahl der Freundschaften pro Kopf, pro Nachbarschaft bis zum Jahr 2022 verfünffacht hat. Das wäre mal so ein Index oder so eine Statistik, ich weiß nicht, ob es die gibt oder geben kann, aber die ich toll fände, Freundschaften pro Kopf. Und deshalb möchte ich von diesem zweiten Text, den wir gerade gelesen haben, ausgehen, von dem Text im Johannesevangelium. Ihr könnt es auch im Programmheft mitlesen, mal den folgenden zwei Fragen nachgehen. Und zwar erstens, was bedeutet es überhaupt, freundlich zu sein? Was meine ich damit? Woran kann man das festmachen? Und zweitens, wie werden wir denn freundlicher? Ja, wie könnte das denn aussehen? Wie könnten wir uns verändern? Wie könnten wir vielleicht auch unseren Teil dazu beitragen, diese ganze Nachbarschaft umzukrempeln oder mitzuprägen? Erstmal, was es bedeutet, freundlich zu sein. Und das wird jetzt hier natürlich keine umfassende Definition von Freundlichkeit. Aber ich glaube, dass es in diesem Text mindestens so zwei Anzeichen gibt oder Hinweise dafür, was es bedeutet, ein guter Freund zu sein oder freundlich zu sein. Beim ersten geht es um eine Investition und beim zweiten geht es um Offenheit. Ich finde, das sind so zwei ganz hilfreiche Punkte, an denen man das so ein bisschen festmachen kann. Wer freundlich ist, jemand ist freundlich zu mir, wenn er mir gegenüber offen ist. Niemand ist freundlich mir gegenüber, wenn sie sich in mich investiert. Und um die Investition geht es, denke ich, hier in Vers 13, wo Jesus sagt, dass niemand seine Freunde mehr liebt, als derjenige, der sein Leben für sie hergibt. Und Jesus sagt das hier in der Nacht vor seiner Kreuzigung und weiß so, was ihm bevorsteht und sagt das deshalb nicht nur als so eine generelle Aussage, sondern er sagt das im wahrsten Sinne des Wortes, dass er sein Leben für seine Freunde hergeben wird, dass er für sie sterben wird. Und das ist vielleicht so das Äußerste, wohin man gehen kann. Das ist so der ultimative Ausdruck von Freundlichkeit vielleicht. Aber ich glaube, wir können unser Leben auch auf andere Weise füreinander hergeben. Wir können uns auch auf andere Weise ineinander investieren. Zum Beispiel, indem wir einfach die Zeit, die Energie, die Aufmerksamkeit, auch die wir zur Verfügung haben, ineinander investieren. Und ich finde, es kann dabei dann aber auch leicht passieren, dass wir uns mit so einer reduzierten Version von Freundlichkeit zufrieden geben. Und dass wir uns vielleicht irgendwie so eine Illusion von Freundlichkeit manchmal vormachen. Und deshalb will ich mal so kurz ein paar Sachen hinterfragen, die wir vielleicht mit Freundlichkeit verbinden, wo wir am Ende aber vielleicht doch hauptsächlich in uns selber investieren. In wie vielen Momenten, in denen wir freundlich sind, geht es eigentlich nur darum, unseren Job zu machen, irgendwie zu netzwerken, Kontakte zu knüpfen, von denen wir uns was für unsere Karriere oder sonst irgendwas versprechen? Wie häufig, wenn wir mit ein paar guten Freunden unterwegs sind, um zu feiern, sind wir wirklich einfach nur mit ein paar Leuten unterwegs, mit denen es uns leicht fällt, Spaß zu haben und mit denen wir ansonsten eigentlich nicht so wirklich viel zu tun haben? Oder wie oft, wenn wir in so einer Gruppe von Leuten zusammenkommen, vielleicht sogar regelmäßig über einen längeren Zeitraum zusammenkommen, geht es eigentlich vor allem darum, von der Gruppe so emotional bestätigt zu werden. So, wir sind okay, weil wir sind hier und gehören dazu. Und ich finde so, die im Sinne dieses Textes freundlichen Menschen, die stechen schon heraus. Ja, so Leute, die sich die sich Zeit für uns nehmen, ohne dafür bezahlt zu werden, ohne selbst auf der Suche nach Bestätigung zu sein und ohne, dass wir sie in irgendeiner Form bespaßen müssen, das ist schon was Besonderes. Es sind schon nicht so viele Leute, die mir auch dazu eingefallen sind. Das zu Freundlichkeit als Investition. Ein zweiter Punkt hier im Text ist diese Freundlichkeit als Offenheit, und zwar in Vers 15, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Ich bin freundlich zu euch, und zwar, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich vom Vater mitbekommen habe. Das heißt, es gibt so keine Geheimnisse zwischen uns, da ist so eine Offenheit, eine Transparenz, eine persönliche Durchlässigkeit von Jesus. Das ist Teil von dem, was er hier unter Freundschaft oder freundlich sein versteht. Und das kann für uns zum Beispiel bedeuten, dass wir offen sind, auch mit kritischen Aussagen, dass wir einander gut und konstruktiv kritisieren, so nach einer Offenheit nach außen hin. Das kann aber auch bedeuten, dass wir diese Kritik dann gut annehmen und gut damit umgehen können, wenn so von außen jemand an uns rantritt. Aber ich glaube, das geht sogar noch eine Spur tiefer, als jetzt nur so rationale Aussagen irgendwie an uns ranzulassen und da eine Durchlässigkeit zu haben, sondern das betrifft auch so eine emotionale Ebene und so offen zu sein für die Gefühle, Gefühlswelten von anderen Menschen auch in ihren Schmerzen und in ihrer Freude. Louis C.K., ein amerikanischer Comedian, hat beschlossen, seinen beiden Töchtern keine Smartphones zu geben. Und darüber redet er dann auch ab und zu in irgendwelchen Late-Night-Shows oder Interviews. Und er hat das unter anderem mit folgendem Argument begründet. Kinder sind gemein zueinander und Kinder müssen vor allem auch erstmal lernen, mit Gefühlen umzugehen, mit ihren eigenen, aber auch mit denen von anderen. Und dazu muss man sich sehen, dazu braucht man diese Offenheit, diese Durchlässigkeit, so dieses Gesicht zu Gesicht. Und er hat dann so erzählt, wenn so ein Kind was Gemeines zu einem anderen Kind sagt, ins Gesicht, dann passiert Folgendes. Mäh! Dann fängt das andere Kind nämlich erstmal an zu heulen. Und man ist so mit den Gefühlen des anderen, des Gegenübers direkt konfrontiert. Da besteht so eine Durchlässigkeit. Wenn man aber jetzt an seinem Smartphone sitzt und einfach irgendeine gemeine Nachricht schreibt, dann bekommt man da gar nichts mit. Dann ist da wie so eine Barriere zum anderen, eine Entfernung dazwischen. Und alles, was man fühlt, ist so und das ist alles. Da kommt nichts durch. Da ist keine Offenheit, keine Durchlässigkeit da. Und das fand ich so ein kleines, aber ganz anschauliches Beispiel, wie leicht es für uns ist, uns hinter irgendeinem Bildschirm zu verstecken oder auch genauso gut hinter irgendeinem dummen Spruch oder irgendeiner Maske, die wir aussetzen oder auch hinter falscher Freundlichkeit oder sonst irgendeinem Schutzmechanismus, auch für uns als emotional reife Erwachsene und wo so diese Grundlage für Freundlichkeit, so eine Offenheit gar nicht besteht. Und Freundlichkeit beinhaltet eben so im Gegensatz dazu so eine Offenheit mit den eigenen Gefühlen, die zu teilen, aber auch eben eine Offenheit gegenüber den Gedanken und Gefühlen von anderen. Das zu Freundlichkeit als Offenheit. Und ich finde so beide diese Aspekte von Freundlichkeit, Investition und Offenheit, das sind so Sachen, die fallen uns vielleicht nicht so leicht. Ja, das finden wir, glaube ich, bis zum gewissen Grad alle gut und sinnvoll. Aber das wird dann natürlich auch irgendwann scary, beziehungsweise wirkt sehr naiv. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir uns damit ja natürlich verletzlich machen, weil wir uns angreifbar machen. Und gerade wenn wir schon mal so die Erfahrung gemacht haben, dass wir uns geöffnet haben und verletzt wurden oder dass wir in jemanden investiert haben und enttäuscht wurden, dann ist das ja oft leichter gesagt als getan, so in diesem Sinne weiterhin freundlich zu sein. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und da geht es jetzt eben um die Frage, wie werden wir denn freundlicher? Wie werden wir denn so ein von Herzen freundlicher Mensch? Wie kann denn so die Frucht der Freundlichkeit in unserem Leben wachsen? Wie kann das ein Teil von uns werden? Und auf den ersten Blick, finde ich, gibt der Text im Johannesevangelium darauf so eine sehr simple Antwort, nämlich wir werden freundlicher, indem wir Freundlichkeit erfahren. Wir brauchen also dafür offensichtlich jemanden, der freundlich zu uns ist, und dieser jemand ist letztlich Gott. Jesus baut hier gleich am Anfang in Vers 9 so eine Kausalkette auf. Er sagt, ich liebe euch, so wie mich der Vater geliebt hat. Und dann später in Vers 12 sagt er, ihr sollt euch jetzt auch untereinander lieben. Das heißt, wir haben da eigentlich so einen schönen Flow von Freundlichkeit. Zuerst ist Gott, der Jesus liebt, dann ist Jesus, der uns liebt. Und dann verteilt sich diese Freundlichkeit auch unter uns und wir geben die aneinander weiter. Und Gott ist dabei so die Quelle der Freundlichkeit, der Ursprung sozusagen. Und alles, was wir jetzt dabei eigentlich machen müssten, ist mit dieser Quelle der Freundlichkeit, also mit Gott in Verbindung zu bleiben. Und Jesus sagt das ja dann auch hier im Text, bleibt in meiner Liebe. Aber ich finde, genau an dem Punkt bleibt das Ganze irgendwie nicht mehr ganz so simpel. Da wird es kompliziert. Denn wie geht das denn, in der Liebe von Jesus zu bleiben? Ich empfinde das immer als eine große Herausforderung, immer wieder. Sowohl wenn es darum geht, das irgendwie praktisch umzusetzen, als auch nur, wenn es darum geht, diesen Text hier zu verstehen. Denn was sagt Jesus denn hier, wie wir in seiner Liebe bleiben? Haltet meine Gebote. Was ist sein Gebot? Dass wir einander lieben sollen. Das heißt, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, denn wir brauchen die Erfahrung von Gottes Freundlichkeit, um untereinander freundlich zu sein, aber wir halten die Verbindung zu Gottes Freundlichkeit, indem wir untereinander freundlich sind. Das ist so ein Zirkelschluss in diesem Text hier gefühlt. Und ich glaube, damit kann man dann diesen Text auch so ein bisschen missverstehen, also die Aufforderung, versuch halt freundlich zu deinen Mitmenschen zu sein. Oder vielleicht so ein bisschen christlicher formuliert, versuch halt freundlich zu sein mit Gottes Hilfe. Und das finde ich extrem unbefriedigend. Denn dann ist irgendwie alles, was ich noch übrig hätte, zu sagen oder zu predigen, so, hier sind drei Gründe, warum Freundlichkeit toll ist. Ja, Freundlichkeit hilft dir in deiner Karriere. Wenn du freundlich bist, sind andere wahrscheinlich auch freundlicher zu dir. Wenn du freundlich bist, dann werden Leute auch wahrscheinlich eher mit dir um die Häuser ziehen wollen, weil du gute Stimmung verbreitest. Oder auch, du bist Teil der Kirche. Hier sind wir alle freundlich. Zu allen. Die ganze Zeit. Und fühlst du die Bestätigung deines freundlichen Selbst. Und ich glaube, alles, was da so dabei rauskommen kann, ist so eine stark reduzierte, so eine erzwungene Version von Freundlichkeit. Eine falsche Freundlichkeit, würde ich letztlich sagen. So genau das, wogegen ich im ersten Punkt eigentlich versucht habe, Freundlichkeit abzugrenzen. Wir netzwerken vielleicht froh und freundlich, wir haben Spaß zusammen, wir tätscheln uns einander freundlich, unsere verwundeten Seelen. Aber Freundlichkeit, das muss doch mehr sein als das. Und ich habe das Gefühl, wir versuchen und versuchen auch wirklich ernsthaft so dahin zu kommen. Wir bitten Gott vielleicht auch darum, um seine Hilfe. Aber gefühlt ist das wie bei so einem Tennisball. Wenn man den so eindrückt und so eine Delle macht, dann ploppt die einfach wieder zurück. Und das kann man für Stunden ausprobieren. Und wenn man denkt, man hat den jetzt wirklich so voll zur ganzen Hälfte irgendwie eingedrückt und der hält die Spannung so eine ganze Weile. Aber irgendwann, pop, ist einfach alles wieder so, wie es vorher war. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, wo man so denkt, ich dachte eigentlich, ich war da schon einen Schritt weiter. Ja, ich war so lange freundlich und so freundlich zu dieser Nervensäge. Ich habe die Spannung so lange gehalten. Aber dann kommt dieser Moment und plopp, fällt man wieder in irgendwelche alten Verhaltensmuster zurück. Und eine Sache, die ich an Berlin wirklich, wirklich schätze, ist eben, dass gefühlt so die meisten Leute nicht viel auf so eine falsche Freundlichkeit geben, sondern die blöken einem ihre Gedanken und Gefühle schon recht offen ins Gesicht. Das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum Berlin jetzt nicht unbedingt als die Hauptstadt der Freundlichkeit bekannt ist, dass die Leute keinen Bock haben auf so eine falsche Freundlichkeit. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und das geht mir tatsächlich auch so, wenn ich die Straße runterlaufe und in all die griesgrämigen Gesichter schaue, dass ich denke, ach, wenigstens sind sie ehrlich. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber es löst ja dann immer noch nicht die Frage, wie wir denn jetzt so letztlich von Herzen freundlicher werden. Ja, es steckt in diesem Text noch mehr als so dieses versucht halt, freundlicher zu sein, mit Gottes Hilfe. Hat die christliche Botschaft irgendwie noch einen anderen Weg anzubieten? Und ich glaube, ja. Und der Punkt, an dem ich das festmachen würde, ist die überwältigende Größe, die Unbeschreiblichkeit von Gottes Freundlichkeit. Ich glaube, die unterschätzen wir alle ganz gewaltig, immer wieder. Und ein Stück weit kommt das, glaube ich, aus dieser Erfahrung, dass es für eine Freundschaft zwischen uns ja immer zwei Leute braucht. Also es ist ja so, wenn wir offen sind jemandem gegenüber, wenn wir uns einer Person gegenüber öffnen, wenn wir uns investieren und da kommt einfach nie was zurück. Über Jahre nimmt sich einfach niemand Zeit, jemand nie Zeit mal mit uns. Dann können wir ja irgendwann auch nichts mehr machen. So, dann sind wir hilflos. Das reicht gefühlt nicht unsere Freundlichkeit. Und wenn wir jetzt keine Offenheit gegenüber Gott verspüren oder keine Zeit und Lust haben, uns irgendwie da in ihn zu investieren oder ihn zu suchen, dann gehen wir ganz intuitiv davon aus, dass Gott halt auch nichts machen kann. Sondern gehen wir davon aus, dass Gott halt auch nicht unser Freund sein kann oder freundlich zu uns sein kann oder will. Wenn wir keine Lust auf all diese Gottesdienst, Gebet, Bibel und den ganzen Glaubenskram haben, vielleicht auch keinen Sinn mehr darin sehen, warum sollte Gott dann freundlich zu uns sein? Oder wenn wir es trotz all unserer wirklich ernst gemeinten Versuche dann doch nicht wieder schaffen, es wieder plopp macht, zueinander freundlich zu sein, verspielen wir uns dann nicht auch irgendwie so die Freundlichkeit Gottes oder die Chance darauf, dass er irgendwie an uns wirkt? Ja, wie kann Gott freundlich zu uns sein? Wie kann er uns gegenüber offen sein und in uns investieren, wenn das von unserer Seite nicht zurückkommt? Und ich kann das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut in Worte fassen oder erklären, aber das ist für mich trotzdem eine der klarsten und überzeugendsten Botschaften der Bibel, dass Gottes Freundlichkeit so groß und so besonders ist, dass sie die Kraft hat, uns dauerhaft zu prägen und zu verändern. Auch wenn sie erstmal komplett einseitig ist. Ja, ohne irgendeine Offenheit und Investition von unserer Seite. Im Titusbrief schreibt Paulus das mal ziemlich drastisch, dass eigentlich der Normalzustand so der ist, dass wir uns alle hassen, jetzt mal grob formuliert, dass wir uns alle hassen und Gott uns egal ist. Also so ungefähr, wie die Bayern uns hier in Berlin wahrscheinlich sehen. Und dass unsere einzige Rettung daraus ist, dass die Freundlichkeit Gottes in Jesus sichtbar geworden ist. Die Freundlichkeit ist dasselbe Wort wie in der Liste, in der Aufzählung hier im Galaterbrief. Und ich finde, auch hier in unserem Text im Johannesevangelium liegt die Betonung unglaublich stark auf dieser Initiative Gottes, auf der Freundlichkeit Gottes. Denn Jesus sagt ja hier nicht, sucht irgendwie meine Liebe oder kommt in meine Liebe, sondern bleibt. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, er geht davon aus, dass die Liebe und die Freundlichkeit Gottes schon längst irgendwie im Herzen seiner Jünger Fuß gefasst hat. Dass dieser Veränderungsprozess schon längst irgendwie begonnen hat und jetzt diese überfließende Freundlichkeit Gottes, dass seine Jünger aus der heraus sich auch öffnen und auch in andere und in Gott investieren können. Und diese Freundlichkeit Gottes hat da so eine unglaubliche Kraft, die es nur schwer ist, irgendwie zu fassen und zu erklären. Was heißt das für uns? Wie werden wir denn jetzt freundlicher? Ich glaube, indem wir mehr vertrauen und weniger versuchen. Und zwar mehr Vertrauen auf diese Großartigkeit und auf diese Kraft der Freundlichkeit Gottes. Lasst uns das doch Gott einfach mal zutrauen, dass er die Möglichkeit hat, uns zu prägen und zu verändern mit seiner Freundlichkeit. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr passiv, so einfach vertrauen, dass Gott uns irgendwie verändert, setze ich mich halt auf die Couch und fertig. Das klingt vielleicht sogar so ein bisschen nach Aufgeben. Ja, wenn ich einfach aufhöre, selber zu versuchen, freundlicher zu werden. Aber ich finde, bei genauerer Betrachtung oder wenn man das mal ausprobiert, dann ist das so ziemlich das Gegenteil von aufzugeben. Denn ich glaube, aufgeben würde heißen, zu glauben, dass Gottes Freundlichkeit eben auch nicht ausreicht. Ja, es wird sich eh nie wirklich was bei mir ändern. Ich werde eh nicht freundlicher werden. Ich kriege selber nicht auf die Reihe. Dann kriegst Gott erst recht nicht auf die Reihe. Ich warte und warte vielleicht, dass sich was bei mir tut, aber so das Einzige, die einzige Bewegung, die ich vielleicht erkenne, ist eher, dass ich müde werde und dass ich vorsichtiger werde. So, ich habe genug Verletzungen erlebt, ich habe genug investiert und ich entferne mich eigentlich eher von den Menschen. Und wenn all meine Versuche so gefühlt so wenig bringen, dann kann doch Vertrauen erst recht nichts bringen. Und überhaupt bringt doch sowieso alles nichts. Aber zu vertrauen ist viel aktiver. Und an diesem Vertrauen festzuhalten, das ist für mich zumindest immer wieder so ein innerer Kampf auch, so einfach zu vertrauen, in meinen Gedanken, in meinem Herzen auch. So darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und dass er irgendwie in mir am Wirken ist und dass da irgendwas am Wachsen ist. Und was mich auch immer wieder darin ermutigt oder daran festhalten lässt, ist eine Beobachtung, auch im Zwischenmenschlichen, dass so eine Investition und so eine Offenheit, eine Freundlichkeit, die über Jahre passiert, letztlich tatsächlich einen Unterschied macht. Und ich weiß, ich habe gerade gesagt, dass wenn wir so einseitig freundlich sind, aber nie was zurückkommt, dass wir dann irgendwann hilf- und machtlos sind. Und ich glaube, das stimmt irgendwann auch. Aber manchmal geben wir da vielleicht auch einfach zu schnell auf. Ich habe schon ab und zu mit verschiedenen Organisationen oder Menschen zusammengearbeitet, die sich in Kinder oder Jugendliche investiert haben, die so ohne stabiles Familienumfeld aufgewachsen sind. Und mich hat das schon immer interessiert, so wie verändern sich Menschen? Wie kann man Menschen prägen? Wie entwickeln sie sich? Und deshalb habe ich da immer recht genau drauf geschaut und auch immer mal wieder nachgefragt, einfach was sind denn so die Erfahrungen von den Menschen, die sich da über Jahre hinweg oder über Jahrzehnte zum Teil in andere investieren? Und die haben zum Beispiel sinngemäß folgende Sachen gesagt. Die Zivis oder freiwilligen Helfer, die hier so für ein halbes Jahr oder Jahr aufschlagen, das ist auch ganz gut, aber was die Kids eigentlich brauchen, das sind so konstante Bezugspersonen. Eine Erzieherin hat für 3,5 Jahre mit diesem Mädchen im selben Zimmer gewohnt und das hat sie geprägt. Wir kennen so und so schon, seit sie ein kleines Kind ist. Sie war immer mal wieder da, sie ist auch immer mal wieder für Jahre zum Teil abgetaucht. Jetzt, wo sie Anfang 20 ist und selber 2 Kinder hat, merken wir, wie sie anfängt, uns zu vertrauen. Und diese Beispiele von so letztlich ja auch begrenzter menschlicher Freundlichkeit, die machen mir Hoffnung, dass Gott mit seiner unbegrenzten Freundlichkeit auch mit uns oder mit Leuten, die wir vielleicht schon längst abgeschrieben haben, auch mit Friedrichshain, mit Berlin, mit uns als Projekt Kirche, irgendwo noch lange nicht fertig ist und dass er da was wachsen lassen kann, dass wir darauf vertrauen dürfen. Diese Beispiele helfen mir, so darauf zu vertrauen und auch immer wieder um dieses Vertrauen zu ringen und zu kämpfen, dass Gott diese Frucht der Freundlichkeit auch in uns wachsen lassen kann, auch in mir wachsen lassen kann. Die Freundlichkeit Gottes hört nie auf. Wir werden gleich auch noch ein Lied singen, in dem es heißt, die Güte Gottes hat kein Ende. Es ist eine andere Übersetzung von demselben Wort, von der Freundlichkeit Gottes. Ich denke, darauf dürfen wir vertrauen und das kann uns verändern, das kann uns freundlicher machen. Und weil das nicht so leicht ist, an diesem Vertrauen immer wieder festzuhalten, erinnern wir uns daran jede Woche hier im Gottesdienst im Abendmahl. Und im Abendmahl haben wir so eine greifbare, fühlbare, schmeckbare Erinnerung an die Offenheit von Jesus, mit der er uns entgegentritt, an die Investition von Jesus, die er in uns macht, indem er sein Leben für uns hergibt. Und dafür stehen der Brot und das Brot und der Wein oder der Traubensaft für die Investition von Jesus in uns, für seine Offenheit uns gegenüber.